Mike, bist du denn ready?
So, Mimi, 1, 2, 1, 2. Ich habe mich eingesprochen, ja.
Können wir den Hörern sagen, dass wir uns gerade alle mit einer Corona-Faust begrüßt haben?
Ja, sicher.
Ja. Wunderbar. Wusstet ihr übrigens, dass das Corona, ne, dass das so schlimm ist mittlerweile mit diesem Coronavirus,
ja,
dass erste Kassenpatienten sich bereits in Krankenhäusern Handtücher auf die Betten legen?
Mein Gott, ey. Was mich ja die ganze Nacht nicht schlafen lässt, ist, heißt das jetzt der Virus oder das Virus? Das macht mich fertig. Fertig
ja,
macht's mich.
Ja,
ich hab übrigens gestern eine Anzeige wirklich gesehen, fand ich auch sehr schön. Tausche eine Flasche 750 Milliliter Sterilium gegen iPhone 11. Die Preise sind also gerade etwas
ist das
gestiegen.
Neue Tausche Kita-Platzkarten gegen Ärzte. Kita-Platz gegen Ärztekarten.
Oh, Wahnsinn.
In Berlin.
Ja,
so hat jeder jede Stadt ihre Probleme.
Das ist schön. Fangen wir eigentlich schon an? Sind wir schon dran?
Ja, ich glaube ja. Ich würde mal sagen, hier ist der Daumen wird gerade nach oben.
Ah.
Ja, also diese Folge wird präsentiert von SAP, Audi,
Katar Flughafen.
Ja.
Auf jeden Fall Katar Flughafen, der beste Flughafen der Welt.
Ja.
Man darf, der Flughafen der Herzen, muss man an dieser Stelle sagen.
Das ist wirklich absolut richtig.
Herzen deshalb, weil ja so viele Arbeiter in Katar beim Flughafen gestorben ist, dass man die Herzen dann wieder transplantieren konnte und
Das ist immer ein verdammt gutes Zeichen, wenn man so einen Gag so 2 Minuten lang erklären muss. Weiß man, dass man humoristisch auf jeden Fall auf der sicheren
oder
Seite ist.
Oder um es mit Jürgen Klinsmann zu sagen, Mike Nöcker, über 50, erzeugt keinen Mehrwert
kein
mehr.
Kein Mehrwert. Ja, hey, euer Jürgen. Ich möchte zu Beginn dieser Folge, und zwar für euch, aber auch für unsere Hörer, möchte ich den berühmten Philosophen Berti Vogt zitieren, der da sagte, Hass gehört nicht ins Stadion. Die Leute sollen ihre Emotionen zu Hause in den Wohnzimmern mit ihren Frauen ausleben. Und da hat er natürlich absolut recht.
Ja.
Das ist echt Wahnsinn.
Ist aber schon 20 Jahre altes Zitat.
Also ja, das weiß ich auch. Darum geht es ja nicht. So.
Aus einer Zeit, in der Berti Vogt
Konfuzius, das Zitat von Konfuzius ist 2000 Jahre alt, aber deswegen ist es ja nicht falsch. Ne?
Wird er immer noch zitiert?
Konfuzius, ja. Ja, der mit dem Satz, glaubt nicht jeden Scheiß, der im Internet steht. Euer Konfuzius.
Konfuzius, oder wie ihn seine Freunde nannten, den Terrier.
Sehr gut. Habt ihr Lust, ein bisschen Geld zu verdienen?
Ja, ob ich Lust habe, sicher.
Wir begrüßen nämlich,
mich zum Schotter.
So, wir begrüßen nämlich einen neuen Partner bei uns hier im Podcast.
Den ich übrigens heute Morgen schon genutzt habe. Um zu euch zu kommen, den ich übrigens eigentlich nahezu nur noch nutze, wenn es darum geht, mich mobil in einer vorrangig fremden Stadt zu bewegen. Allein schon deshalb, weil es mir nämlich diese nervigen Diskussionen mit Taxifahrern erspart, der mir dann versucht, wieder einen vorzulügen, dass das Kreditkartengerät nicht funktioniert, dass das EC-Kartenlesegerät keinen Empfang hat oder er einfach komplett feststellt, dass er überhaupt über gar keine Sprache mehr verfügt, um ja nicht mit mir darüber zu kommunizieren, dass das am liebsten einfach gerne bar/schwarz hätte.
Klingt wie ein sehr kompliziertes Rätsel. Mike, du darfst jetzt lösen, wer der Partner heute ist.
Ja, der Partner hieß mal MyTaxi und heißt jetzt FreeNow.
Das ist übrigens Fun Fact, das ist auch der Service, den Jens Söring nach seiner Ankunft in Deutschland genutzt hat.
Oder wie es bei mir im Wedding heißt an zwei Taxen, die dort fahren, Rino.
Ach, guck an.
Weil sie das F geklaut haben.
Ja, und das W auch. Ja.
Okay. Also FreeNow auf jeden Fall ist Europas führender Mobilitätsanbieter. Neben Taxi gibt es nämlich jetzt neu auch den Mietwagen-Service Ride. Habe ich interessanterweise tatsächlich genau wie du gerade am Wochenende gemacht.
Ja.
Weil ich erstens, und das ist ja das Coole ehrlicherweise an FreeNow, du musst nicht mehr nachgucken, wie denn eigentlich die Taxinummer ist. Wie ist hier die Taxinummer? Kannst du mal so? Weißt du nicht mehr?
Ja.
Musst du auch nicht mehr, weil du hast ja die App. Und zweitens habe ich Ride ausprobiert.
Ja.
Bin nämlich
irgendwo. Das habe ich noch nicht probiert.
In der Diaspora in Berlin gewesen.
Ja.
Und habe hingebraucht, um zu meinem Hotel zu kommen, glaube ich, 28 Euro mit Taxi hingefahren, FreeNow.
Ja.
Übrigens auch geil für alle, die die Quittungen und so weiter
kommen,
kommen per E-Mail.
Ich nutze das genauso für die Steuer
schon
auch einfacher.
Echt ganz, ganz geil, man hat keine Zettelgeschichte
mehr. So, kommt
mehr.
Zum Punkt. Und dann hast,
und Ride hat die Hälfte gekostet. So,
ja, Wahnsinn. Und
mit einer schwarzen Limousine wurde ich abgeholt, so richtig lässig. Entschuldigung.
Und obwohl du einen Hin-Taxi hattest und zurück eine Limousine, bist du nicht bei mir zu Hause vorbeigefahren, um auf einen Kaffee vorbeizukommen?
Nee.
Ja, stark.
Ja.
Okay, also wenn Sie gute Freunde und Podcast-Kollegen nicht besuchen wollen, nutzen Sie Ride und FreeNow.
Ansonsten bieten wir jedem jetzt einen Voucher für diese Aktion. Also App runterladen, FreeNow, 7 Euro Discount für Ride-Fahrten. Der Gutscheincode ist MML7.
Ist nach der Performance jetzt eigentlich endlich Zeit für meine Rod Stewart-Geschichte?
Vor der Musik oder nach der Musik?
Ich habe Mike angerufen vor ein paar Wochen zum 75. Geburtstag von
hast
Sir Rod Stewart.
Ach so. Nee,
pass auf. So.
Du hast mich zum 75.
Geburtstag von Rod Stewart angerufen. So. Warum? Weil der größte Mike Nöcker-Moment passiert ist bei Radio Potsdam. Ich habe es beiläufig gehört. Die Moderatorin hat ein Briefing reingereicht bekommen, eine Sekunde bevor sie on air gegangen ist.
Ja.
In dem stand 75. Geburtstag von Rod Stewart und vom Rolling Stone Magazine zu einem der 100 besten Sänger aller Zeiten gewählt. Sie las das Briefing, ähnlich wie wir das hier oft machen, und sagte, heute 75. Geburtstag von Rod Stewart, der ja mit seiner Band die Rolling Stones zu einem der besten Sänger aller Zeiten gewählt wurde. Und dafür spielen wir jetzt zum Geburtstag von Sir Rod Stewart Anybody Seen My Baby.
Oh mein Gott. Was für eine
Unverschämtheit. Das war der große Mike Nöcker-Moment. Ich habe 6 Wochen gebraucht, um es zu erzählen, aber mit FreeNow hatte ich jetzt endlich mal Gelegenheit.
Was für eine Unverschämtheit.
Radio Potsdam.
So, dann apropos Musik. Musik bitte. Ich grüße ganz herzlich zu Fußball MML, einer neuen und weiteren und man möchte fast sagen, unter den Nägeln brennenden Ausgabe heute mit Lukas Vogelsang.
Ach so, Überraschung. Ja, pass auf, dann mache ich. Er hat das einzige Gesicht in der deutschen Medienlandschaft, das ein Fadenkreuz verdient hat. Hier ist Micky Beisenherz.
Solche Leute, die so ein Podcast-Studio drinnen sitzen. Dir da sowas erzähle, hier mit dem Fadenkreuz, für mich gehört der Lukas Vogelsang, der gehört für mich ins Gefängnis. Solche Leute haben Fußball nichts zu suchen. Und jetzt haben wir dann die Breme, der Effe und ich. Wir haben das ausgehalten, damals 94, als wir Weltmeister geworden sind.
Jetzt musst du Mike noch vorstellen.
Sie
kennen ihn aus Funk und Fernsehen.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Ja Mike Nöcker, oder wie wir, weil er ist der Mittler zwischen der Podcast und der Fanszene in Stadien. Er ist der Always-Ultra, Mike Nöcker.
Mein Gott, ey. Die habe ich aber aus einer ganz tiefen Kiste gekriegt.
Ja, aber Gott sei Dank.
Aber für spontan nicht schlecht. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Du solltest einen Podcast machen.
Mach doch mal 8. Mach doch mal was mit Podcast auf jeden Fall. Wir dürfen übrigens heute nicht vergessen, über das Superblumen-Festival zu reden.
Ja.
Das müssen wir irgendwann machen. Nur als kleiner Reminder für uns. Und ansonsten muss ich mal sagen, nach dem letzten Podcast, ich bin, glaube ich, noch nie so viel gelobt worden für einen Podcast und noch nie so viel verurteilt worden für alles das, was wir in der letzten Woche schon erahnt haben zum Thema Ultra, als wir über Borussia Mönchengladbach, das Fadenkreuz, Hopp und die Art und Weise geredet
haben, wie der
Fußball darauf reagiert hat.
Ja.
Und sagen wir mal so, ich persönlich hätte ja gesagt, jeder hatte Zeit, sich eine Woche mal in das Thema einzulesen. Aber am Ende endet es dann doch wieder wie im Doppelpass.
Es ist wirklich, es ist auch echt interessant, wenn man dieses Thema verfolgt, weil es ist ein Thema, das. Also grundsätzlich ist es ja wichtig, dass man sachlich und nüchtern und differenziert und aus mehreren Perspektiven Themen betrachtet. Dummerweise geht es in diesem Falle um Fußball und da kann man dann natürlich gleich auch schon auf gar nichts mehr setzen. Ich fand das einfach nur so lustig. Also nach diesem Wochenende, nach dieser durchaus auch komplex zu betrachtenden Themenlage, nach den vielen Grautönen, die sich in das vermeintlich Offensichtliche hineinmengen, ist es umso wichtiger, dass man Experten hat, die differenziert, sachlich, nüchtern das Thema analysieren. Und deshalb war ich einfach froh, dass wer gestern im Doppelpass gesessen hat? Stefan Effenberg und Mario Basler. Wobei, es war ganz gut, weil es war interessant. Ich habe das nämlich gestern zusammen mit meiner Oma und mit meiner Mutter geguckt. Hm. Und meine Mutter hat, also nachdem sie den Doppelpass geguckt hat, hat sie sehr schnell etwas sehr, sehr Richtiges erkannt. Na? Oh, du, der Effenberg, der ist aber ganz schön dick geworden. War das Erste, was kam. Das Zweite war, was hat er denn da mit seinen Haaren über Michael Rummenigge? Weil der hat ja mittlerweile so also die Haarlinie, die wandert ja noch schneller nach hinten als bei Olli Welke. Der sieht ja, Michael Rummenigge hat ja ungefähr dieselbe Frisur wie Gary Oldman in Dracula.
Oder
so,
wie also, Uli Klose.
Oder Uli Klose, richtig. Aha. Ja, also interessant.
Er hat mehr Hals, aber
das hat jetzt mit Fußball noch nicht so richtig viel zu tun, aber da werden wir jetzt höchstwahrscheinlich auch gleich drauf. Wann reden wir denn darüber? Reden wir jetzt darüber oder reden wir gleich?
Es ist ja, man muss ja erstmal sagen, was muss an diesem Wochenende passiert sein, dass die Klinsmann-Tagebücher
ja
nicht mehr unser erster Punkt sind.
Ja. Ja.
Wir haben tagelang darauf hingearbeitet, ja, und du hast dich eingesungen.
Alles.
Du hast alles mitgebracht, alle deine Stimmen.
Ja.
Und wir haben uns gefreut und wir haben es analysiert und wir haben es durchgearbeitet.
Alles.
Und dann kommt dieses Wochenende und Klinsmann, also die Ultras haben zumindest eins geschafft, sie haben Klinsmann in den Hintergrund gedrängt.
Bitte, ich habe das gesehen, ja, und ich habe der Karl-Heinz, ja, nach dem, was da passiert ist, er hat geweint. Ja, Karl-Heinz hat geweint und auch der Dietmar, ja, der Hopp, hat auch geweint. Und da muss ich sagen, also wenn das jetzt die Art ist, wie mit Millionären und Milliardären umgeht, mich haben sie sogar eingesperrt.
Man muss aber auch ganz klar sagen, wer die Klinsmann-Tagebücher gelesen hat,
ja,
und sieht, wie er vor jede Formulierung immer einen Zusatz packt, nämlich Top-Spieler, Top-Verein, Top-Transfers, da ist die Frage natürlich für uns heute, Hopp, oder Top.
Also,
was
also
machen wir zuerst?
Aber Vicky, da hast du aber auch wirklich ganz lange die Rampe geklöppelt.
Der ist aber,
ne?
aber ähnlich lange vorbereitet wie meiner Ebene, für ja den ich hart kritisiert worden bin. Muss ich auch mal sagen an dieser Stelle.
Ja.
Und was ich auch noch sagen wollte, habe ich jetzt ehrlicherweise gerade vergessen. Ich wollte
irgendwas. Ist nicht schlimm. Ich kann aber, ich würd mal sagen, wir machen mal den Übergang,
ja,
und stellen den Klinsmann hinten an,
ja,
und nehmen das, was uns die letzten zwei Tage eigentlich,
ja, okay,
bewegt hat,
ja,
weil der Doppelpass auch die Einladung dazu bietet.
Ja.
Ich habe mal was mitgebracht.
Ja.
Ich wollte euch mal den Drei-Stufen-Plan der UEFA, der ja seit 2009
ja
schon in Kraft ist, mal anhand des Doppelpasses von gestern erklären. Es sieht nämlich so aus.
Oh, war ja.
Pass auf. Drei-Stufen-Plan.
Ja.
Erste Stufe. Wenn Mario Basler da sitzt,
ja,
und sexistische Kackscheiße erzählt,
ja,
muss der Unparteiische, in diesem Fall der Moderator Thomas Helmer, eingreifen,
ja,
und eine Ansage machen in der Hoffnung, dass Mario Basler seine sexistische Kackscheiße unterlässt.
Ja, was
so
hat er denn für eine sexistische Kackscheiße?
Er hat doch gesagt, man muss dann auch den mal zwischen die Beine greifen und Frauen können ja so Pyro auch besser verstecken. Und
ah, okay, und das war auch so gemeint, wie das, also?
Also es gab auf jeden Fall genug Echo.
Ja gut,
schon,
da muss man sich natürlich im
Doppelpass nicht wundern. Ich hab mir den Wortlaut angeguckt, also
ja,
wenn du dann dir Baslers Stimme, die du ja auch beherrschst, dazu denkst,
ja,
und was er einfach auch für ein Typ ist, dann ist das, und es ist auch scheißegal, ob es in der Lage so als Witz gemeint ist, weil
ja
es passt einfach nicht.
Ja.
Es ist so wie wenn Kida Kodarama dann sagt, ich ficke dem Rassismus seine Mutter,
ja,
dann ist das auch nur bedingt förderlich für den Diskurs. Weißt
ja
du, so?
Wobei, manchmal würde ich immer sagen, so im Zweifel für den mhm Angeklagten. Das ist bei Twitter jetzt nicht unbedingt gerade en vogue, aber ja gut.
Das wäre aber erste Stufe
ja
gewesen. Wenn Basler danach aber weiter im Doppelpass sitzt, die Ultras als Wichtel bezeichnet und dann Gefängnisstrafen fordert,
ja, das habe ich auch gehört.
Dann wird die Sendung für 10 Minuten unterbrochen.
Ja.
Es gibt alkoholfreies Bier,
ja,
und alle hofften, dass es jetzt vorbei ist.
Ja.
Wenn er dann aber am Ende immer noch da sitzt und sagt, wie man das früher unter echten Männern geklärt hätte und dass Timo Werner, anders als Hopp,
ja,
diese Schmähung aushalten muss, dann wird die Sendung abgebrochen.
Ja.
Das ist der Drei-Stufen-Plan der UEFA.
Ja, und das ist natürlich auch das Problem bei Sendungen wie dem Doppelpass, anders zum Beispiel als in Texten wie dem sehr guten Text in der Zeit, dass natürlich sich zu guten und richtigen Sätzen auch immer sehr viele, sehr falsche Mengen. So, das ist, als würdest du irgendwie so ein Filet Mignon in so eine seltsame Erbsensuppe schnippeln. So, das ist halt dann das Problem. Und ich habe gestern teilweise den Doppelpass verfolgt und da waren durchaus richtige Sachen dabei, aber halt eben auch sehr viele undifferenzierte falsche Sachen. Nicht zuletzt auch von Mario Basler, was uns alle natürlich wie der Schlag getroffen hat.
Naja, aber wir sind doch in der Differenzierung sofort da angekommen, wo wir sagen, In der Sache kannst du ja recht haben, aber es geht ja um die Form. In der Sache ist ja auch ein Ultraprotest gegen die Kommerzialisierung und die Losgelöstheit des Fußballs von der Basis total richtig.
Richtig.
Nur wenn dieser Diskurs geführt wird mit Vokabeln wie Fick dich und Hurensohn, dann haben wir, ab da haben wir ein Problem. Wir haben dann eben ein Problem der Vokabeln.
Ja, du darfst dich natürlich, du darfst nicht vom Gegenüber erwarten, dass man sich sachlich mit deinen Belangen auseinandersetzt, wenn du schon im ersten Schritt mit Gesichtern im Fadenkreuz anfängst und mit Hurensohn-Bannern. Das ist natürlich, wir können uns gerne auch so ein bisschen an dem Zeitartikel orientieren, weil der sehr viele Sachen sehr richtig zusammengefasst hat. Ich habe es auch ähnlich empfunden, dass die Ultras sich derzeit ein bisschen verhalten wie kleine aufsässige Kinder. So habe ich es auch genauso empfunden. Und es war völlig, und es geht natürlich nur im zweiten Schritt um Hopp. Hopp ist im Grunde genommen nur das Gesicht einer Entwicklung im Fußball, die speziell die Ultras so als Speerspitze der Fanbewegung, ich formuliere es mal vorsichtig, sehr kritisch betrachten. Und da der DFB, der ja vor einiger Zeit gesagt hat, es gibt keine Kollektivstrafen mehr, das jetzt im Falle von Dortmund offensichtlich doch wieder eingeführt hat, war klar oder war abzusehen, dass die Ultras sich auch in diesem Falle, weil sie alle für eine Sache stehen, vereinsübergreifend, dass sie sich solidarisieren und halt eben wie aufsässige Kinder sagen, so jetzt erst recht. Und deshalb passiert das. Und natürlich wissen sie, dass Hurensohn, genauso wie das Gesicht im Fadenkreuz, ein Trigger sind, auf den reagiert wird, wie wir es ja gerade sehen. Du siehst ja auch, dass Vereinsobere, die Presse mit unglaublicher Bestürzung darauf reagieren und da kommt jetzt ein weiteres Thema von vielen, die wir wahrscheinlich noch aufmachen werden, das auch auf eine Art und Weise passiert, die wir bei dem Thema Rassismus, Stichwort Tonu Nariga, in der Form so nicht erlebt haben. Und natürlich wirft das auch neue Fragen auf, dass man sagt, okay, also ab wann betrifft es euch und wann habt ihr das Gefühl, da muss jetzt was geschehen? Und da wurden an diesem Wochenende sehr viele Fragen völlig zurechtgestellt.
Und man muss auch dazu sagen, also ich finde, der Fußball hat sich ehrlicherweise noch nie alberner verhalten, wie beim Spiel Bayern gegen Hoffenheim und all den Dingen, die da passiert sind. Ich würde gerne eine Ebene noch mit reinbringen. Mhm. Ultra ist eine Jugendbewegung. Das heißt, wir reden von, also du hast gerade Kinder gesagt, aber wir reden von natürlich von Jugendlichen, die...
Ach so, ja, Kinder, ne? War ja jetzt nur
ein... Ja, ich weiß. Aber also ich hätte fast gesagt, es sind ja auch fast Kinder, das ist natürlich Quatsch, es sind Jugendliche, die sind irgendwo zwischen, keine Ahnung, 16 bis 24 Jahren. Und was eine Jugendbewegung immer tut, ist provozieren und die... an die neuralgischen Punkte des Systems sozusagen zu triggern, dass sie verändern wollen, weil sie in der Regel verfolgen, dass der Fußball weniger rassistisch wird, weniger homophob, weniger sexistisch und insbesondere eben nicht von fragwürdigen Kapital wie Katar und so weiter und so fort eben beeinflusst, teilweise auch gekauft wird.
Ja.
So, und das muss man einmal so für sich akzeptieren, bevor man jetzt dann auch anfängt, über die Art und Weise der Geschichten zu reden. Es ist im Grunde genommen, ist es vergleichbar, zumindest aus meiner Sicht, mit der Studentenbewegung in den 60ern. Es ist sozusagen dieses Plakat unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren, außer dass wir jetzt
also
20...
Kapo statt Apo.
So, außer dass wir jetzt halt eben 2020 haben und du halt nicht mehr mit einem Plakat gegen ein arriviertes System schon für Aufruhr sorgen kannst, sondern du musst natürlich die roten Linien sozusagen die Tabus schon so oft gebrochen worden sind, musst du natürlich die Schraube immer weiter hochdrehen.
Naja.
So. Und da Dietmar Hopp der Erste gewesen ist, der gezuckt hat, indem er eben sich sozusagen angefasst davon gefühlt hat und eben den zivilen Prozessweg gegangen ist und so weiter und so fort, war natürlich klar, alles klar, da ist ein neuralgischer Punkt.
Ja.
Den drehen wir jetzt so lange, bis das Ganze eskaliert. Das heißt, das, was am Wochenende in den Stadien passiert ist, ist zwar nicht erwartet gewesen, aber es ist genauso gewollt gewesen.
Fußballstadien sind ja jetzt auch nicht klassisch der Ort von Feinsinn. Und so passiert das. Also man muss schon ganz klar sagen, dass das, was da passiert, das ist schon richtig scheiße. So. Und das gehört sich so nicht. Und natürlich haben die Kritiker dieser Aktion recht, wenn sie sagen, dass ein Gesicht, um jetzt mal, der Hurensohn ist nochmal eine andere Sache, das ist natürlich für sich.
Übrigens kein Hass, sondern eine Beleidigung, aber das ist,
ja, also. Okay, naja, gut. Aber das Gesicht im Fadenkreuz ist natürlich auch Ausprägung der allgemeinen Verrohung einer Gesellschaft. Da hat natürlich auch Streich recht, der übrigens nicht in allen Punkten recht hat. Auch das geschieht mal, dass auch ein Christian Streich jetzt nicht zu 100% recht mit dem hat, was er sagt. Es ist Ausdruck der allgemeinen Verrohung einer Gesellschaft und auch Fußballfans, so emotional sie auch sein mögen, haben auch innerhalb eines Fußballstadions die Verpflichtung, gesellschaftlichen Verwerfungen und Verschiebungen nicht noch Vorschub zu leisten. So, natürlich ist das in meiner Auffassung kein Aufruf zum Mord, wie Mario Basler ja dann befand im Doppelpass, aber natürlich ist es die Duldung und der Vorschub für eine totale Verschiebung des Umgangs miteinander und das haben sie einfach zu lassen. Fertig, aus. Das geht nicht und ich finde auch, dass das sanktioniert gehört. Die Frage ist halt nur, wie und in welchem Maße. Aber es ist natürlich zum Beispiel, ist natürlich auch Quatsch, das muss man auch deutlich sagen, das, was da geschehen ist, mit Hanau in Verbindung zu bringen. Das ist einfach, das ist einfach wirklich, ja, aber das haben natürlich dann viele Leute, für die es dann auch nicht groß genug sein kann, haben natürlich dann eine Brücke geschlagen oder eine relativ große Korrelation und das ist natürlich auch Unsinn. So. Und das geht in der Beurteilung so
auch
nicht.
Wiederum, da haben ja die Dortmunder Fans auch richtig reagiert. Die haben einen Banner hochgehalten mit: Wer die Toten von Hanau missbraucht, um Fankurven mundtot zu machen, der beweist mehr Anstandslosigkeit als jedes Fadenkreuz.
Mhm.
Und ich finde es aber ganz schwierig, dass die,
wobei sie
dass
da die in Diskussion diesem Falle, sowieso... Wobei sie in diesem Falle dann ein bisschen zu sehr auf die eigene Position geschielt haben, indem sie sagen, das gilt jetzt, um uns mundtot zu machen. Sie hätten vielleicht dann doch eher in dem Falle die Perspektive der Opfer einnehmen sollen und sagen sollen, dass das hier nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind.
Wir laufen halt Gefahr, dass diese Diskussion auf einem abstrakten Level plötzlich geführt wird.
Genau.
Wo wir festhalten müssen, sind ja letztendlich die Fakten. Hopp, Dietmar Hopp ist, Entschuldigung.
Unterschiedlicher könnten Personen im Weltfußball nicht sein.
Ja, so, Hopp ist ja letztendlich nur der Stellvertreter-Greis für all die greisen Männer beim DFB, die Männer bei der DFL, also so ein bisschen die grauen Männer wie bei Momo, ja, das ist ja so im Abstrakten die DFL und der DFB, dass man sagt, pass auf, wenn man eben guckt, von wem ist denn SAP-Partner? Mit wem hängt der zusammen? Wie hängen DFB, wie hängen Bayern München, wie hängen Hopp, wie hängen die alle zusammen?
Dietmar Hopp, der hat Kindergärten gebaut.
Ja.
Das ist übrigens das lustigste Argument.
Der hat den Hass nicht verdient. Der hat die Kindergärten gebaut. Der hat viel Gutes getan.
Aber er steht halt in der Mitte des Systems, das dort angegriffen werden soll. Und deswegen ist er ja auch Teil des Ganzen. Deswegen ist er zur Zielscheibe.
Schwimmbäder!
Krank.
Entschuldigung.
Wir sind wie zwei Erbsen in einer Schote. Aber es ist ja die Geschichte, warum Hopp, weil er da wunderbar reinpasst, weil er wirklich im Zentrum von dem allen steht, wenn man sich die Verbindung ansieht. Man hätte natürlich auch in dem Ganzen, hätte es irgendwann auch Martin Kind sein können. Nur, dass da der Unterschied ist, das ist der einzige Unterschied, den ich rausgefunden habe, der hätte die Dortmunder Fans nicht mit hochfrequenten Tönen bescheiden lassen, weil er bessere Hörgeräteakustiker hat.
Oder er hätte es geil gefunden, dass er einfach in der Zeitung
steht. Was halt passiert ist, wenn dieser Kampf ist ja eigentlich, also Christian Spiller in der Zeit nennt es den Beginn oder sogar den Höhepunkt eines Kulturkampfes, der sich noch verschärfen wird.
Mhm.
Und das stimmt. Und du hast auf der einen Seite DFB, DFL und auf der anderen Seite die Ultras.
Mhm.
Was aber passiert, und darüber sprechen wir seit Wochen, ist, dass die Mehrheit im Stadion durch solche Aktionen in Geiselhaft genommen wird, weil auch wenn dann die Menschen in Sinsheim 15 Minuten da standen und gefilmt haben, wie sich 22 Profis die Bälle zugespielt haben.
Aber deswegen bist du nicht ins Stadion gekommen.
Deswegen bist du nicht ins Stadion gekommen. Und nochmal, meine Figur des Familienvaters, der mit zwei Kids da vielleicht hingeht, und so billig ist so eine Bundesliga-Karte dann auch nicht und die Anfahrt,
total.
Der steht dann da und sieht am Ende vielleicht sogar ein Spiel, wo die Bayern 6-0 führen, dann wird es abgebrochen, das war alles egal. Das heißt, du hättest dir den Tag auch spangelt. Und ich habe so ein bisschen Problem mit diesem, was gestern passiert ist, was für mich, der Kicker hat getitelt, großer Sport, Ausrufezeichen.
Mhm.
Ich würde titeln großes Theater, Fragezeichen, weil das als Geste so theatral war, ist ja auch wieder nur eine Geste. Geste kann ja auch der DFB ganz gut gegen Rassismus immer. Es sind immer nur Gesten, es sind immer nur Momente, es sind Szenen. Was aber passiert ist, wenn du jetzt sagst, das ist der Anfang von etwas, das, was dort passiert ist, und wir müssen bei Schmähungen, Beleidigungen, bei dem, wenn Hass aus den Rängen auf das Spielfeld tropft, müssen wir sofort eingreifen. Dann wieder Beispiel die Affenlaute gegen Torunariga und so. Das stimmt, aber du gibst dem Fan, der boykottieren will, damit auch ein Werkzeug an die Hand, ab jetzt immer zu boykottieren, wenn die Banner reichen, um Spiele abzubrechen und wenn alles, was wir sonst erlebt haben, und da ist die Geschichte von Timo Werner ist keine 3 Jahre her, Imo Erner Uhrensohn, so, dann sind wir ganz schnell dabei, wie viel Spiele laufen überhaupt noch über 90 Minuten und was gibst du auch trotzdem dadurch dem Fan, der halt protestieren will, für Macht.
Naja, du gerätst halt, also ich denke, wir sind uns einig, dass es bestimmte Punkte gibt, an denen ein Spielabbruch Sinn macht. So, von der Mannschaft aus. Also da sind wir wieder bei Torunariga. Ich finde, weil das auch nicht nur im Fußball, sondern generell in der Gesellschaft ein Problem ist, Rassismus, das gerade wieder ein Erstarken erfährt. Und ich bin deshalb auch gegen, also wir werden nicht umhinkommen, das wird plötzlich so kleinteilig, du weißt nicht mehr, ab wann ist es richtig und wann nicht. Also wenn du jetzt für das Banner oder das unsäglich dumme Fadenkreuz Banner den Platz verlässt, lapidarisierst du natürlich auch die in meinem persönlichen Empfinden ungleich richtigere Verlassen des Platzes, wenn es um rassistische Beleidigungen geht. So, das wird dadurch natürlich dann gleich auch nivelliert. Jetzt kommt aber auch die Frage, ab wann und ab wie vielen Personen und ab welcher Gehaltsklasse, je nachdem, ist es angebracht, den Platz zu verlassen. So. Anderes Beispiel. Also wir sind bei Timo Werner. Ist ein einzelner Timo Werner, der so beleidigt wird, ist das weniger wert als ein Dietmar Hopp? Oder ganz kurz eine Sache, dann bin ich auch wirklich fertig. Oder ist zum Beispiel auch ein Alexander Nübel, der von den eigenen Schalke-Fans fast zum Weinen, ich meine auch die eigene Leistung wird den sicherlich auch nochmal zum Weinen, aber trotzdem auch von den eigenen, das meine ich noch nicht mal so witzig, der von den eigenen Fans so beleidigt wird, dass ihm die Tränen kommen, ist das weniger ein Grund, geschlossen den Platz zu verlassen? Ich kann diese Frage nicht beantworten, aber wer in diesem Falle sich ganz klar für das Verlassen des Feldes ausspricht, im Falle von Hopp, macht automatisch natürlich auch das Fass auf. Und ich fürchte, diese Frage wird so schnell nicht zu beantworten sein.
Und es kommt noch eine Ebene hinzu. Ich meine, diese ganze Situation an diesem Wochenende hat so viel Furchtbares, so viel Schlechtes wirklich hervorgespült. Unter anderem wissen wir jetzt, dass wir einen DFB-Präsidenten haben, der überhaupt gar kein Gefühl hat für auch nur irgendwas, was da am Wochenende...
Ich fand das auch wirklich echt unglücklich.
Absurd, ein bigott, absurd, schlecht vorbereiteter und unempathischer Auftritt.
Fand ich auch wirklich richtig...
Immer schwierig, wenn man sich vorbereitet. Beginn des Interviews nochmal Inspiration im eigenen Weinkeller holen.
Also und dann auch herzugehen, und das ist eben auch ein Momentum sozusagen dieses Wochenendes, dass er von Katrin Müller-Hohenstein gefragt worden ist, was denn passiert wäre, wenn man beim Spiel von Hertha den Platz verlassen hätte wegen Rassismus im Stadion. Da hat er tatsächlich, nachdem er vorher Hopp und die Art und Weise und dass es alles richtig war und so weiter und so fort, hat er tatsächlich die Paragraphen rausgeholt, um zu sagen, ja, wenn wegen Rassismus ein Spiel unterbrochen wird oder abgebrochen wird oder die Mannschaft vom Platz geht, dann ist es leider so, das wird dann am grünen Tisch entschieden und dann verliert die Mannschaft.
Das ist es ja. Und Computer ist, says no.
Und da war Katrin Müller-Hohenstein kurz davor, ihren eigenen inneren Reichsparteitag abzubrechen.
Aber es ist ja interessant, dass es an einem Bundesligaspieltag nochmal ein anderer Keller schaffen würde, die Fans mehr aufzuregen als der in Köln.
Und jetzt sind wir genau bei dem, was ich sagen wollte. Wir haben jetzt mit die Kurvendiskussion, wir haben mit den Ultras das gleiche Problem wie mit dem Videobeweis.
Ja.
Sobald das Gefühl der Öffentlichkeit und der Fans besteht, dass dort Willkür herrscht, und man nicht mehr weiß, wann was, also genauso wie du nicht mehr weißt, wann ist Tor, wann ist Abseits, zählt das nicht, weißt du auch nicht mehr, was ist jetzt, was zieht Strafen hinter sich, wo wird ein Spiel abkommen. Plötzlich ist alles so schwammig, war alles wieder in einen Topf gewonnen. Keiner weiß genau, was ist es jetzt. Wir fangen an, wir gehen vom Platz, bei Dietmar Hopp, mhm, bei Schmähung. Aber vor 3 Jahren, wenn dieser Drei-Stufen-Plan, den ich am Anfang erklärt habe, seit 2009 in Kraft ist, hätte man ihn ja auch bei Timo Werner anwenden können.
Ja, so, BVB-Hurensöhne. Jedes Spiel.
Ja, also, oder aus Sinsheim, auch schön, würde Mario Basler auch gefallen, Fotzen-Freiburg.
Ja.
Ist ja auch ein Transparent.
Naja, gewesen. Entschuldigung, nein. Franco Foda, das heißt auf brasilianisch, portugiesisch frei ficken. So, wenn da der Stadion spricht, dann muss man eigentlich geschlossen das Feld verlassen, sag ich mal.
Nein, aber es ist doch, dann hättest du es bei Werner auch anwenden können. Es kocht jetzt nur hoch. Natürlich. Eine Sache würde ich ganz gerne, weil wir wirklich am Differenzieren sind, würde ich eine Sache wirklich rausnehmen.
Wir müssen eigentlich abbrechen, das passt nicht ganz so.
Ja, aber ich versuch's nochmal, weil die Geschichte, ich war ja im Stadion gegen, also Schalke gegen Hertha, war ich ja in der Arena auf Schalke. Und es ist sehr, sehr viel schwieriger, das sage ich jetzt bewusst so, es ist sehr, sehr viel schwieriger, einzelne Affenlaute aus der Menge nachzuverfolgen, als in dem Moment, wenn über hunderte Fans ein großes Banner entrollt wird. Deswegen, und das ist ja auch das, worauf sich der DFB auch zurückzieht. Und ich glaube, dass auch in diesem Fall dem Schiedsrichter Harm Osmers, der das Spiel geleitet hat, der gesagt hat, er hat erst hinterher von den Schmähungen, von den Affenlauten erfahren, deswegen griff da die Sache nicht. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht auch sagen, dass wir da nicht klassisch Apple mit Birnen vergleichen, weil ich glaube, wenn dann transparent gehangen hätte oder wenn
Ja.
Als, nein, aber ich habe lange überlegt heute auf der Fahrt hierher, wie ich es besser erkläre, aber wenn der Schiedsrichter das, wir unterstellen ihm jetzt einfach mal, dass das wirklich nicht gehört hat, dann ist es eine ganz andere Situation, als wenn du sichtbar dieses Banner da hast, alle reagieren. Es muss nur jetzt die Folge sein, dass sowas wie Toronariga nicht mehr passiert, weil man dann sagt, pass auf, die Minderheit der Milliardäre wird genauso geschützt wie andere Minderheiten auf dem Platz.
So,
das ist wichtig. Und wenn das der Anstoß des Ganzen ist, dann ist ja wirklich was passiert. Dann ertrage ich auch den Schulterschluss von Rummenigge und Hopp, den ich sonst an der Grenze zu
Karl-Heinz hätte geweint. Geweint hätte. Ja,
und ja, aber auch nur, weil die den Nübel verpflichtet haben.
Oh. Sag mal, ganz kurz. Ich glaube, wir kommen, was das hier angeht, ja so langsam in die Schlusskurve, diesen Themenbereich angeht.
Ja, wobei mir ein Punkt, ein Aspekt noch wichtig wäre. Und den darf man eben auch nicht vergessen. Und das sage ich, also nur um es einmal gesagt zu haben, ich glaube, wir haben uns jetzt irgendwie wirklich ausreichend von Schmähungen und Ähnlichem und der Art und Weise distanziert, beziehungsweise das eben auch in Frage gestellt. Und das, was ich jetzt sage, sage ich bei aller Hochachtung vor der Lebensleistung von Dietmar Hopp.
Kinderspielplätze!
So, natürlich alles dabei. Aber der Punkt ist der, und diese Sichtweise muss sich der Fußball, der organisierte Fußball, jeder Funktionär jeder Trainer, jeder Spieler und so weiter und so fort einmal gefallen lassen. Wenn du als Ultra das System insgesamt kritisierst und darauf hinweist, Katar, passiert nichts. Infantino, passiert nichts. Gazprom, passiert nichts. Also, es wird auf alle Missstände im Fußball hingewiesen. Rassismus, passiert nichts. Homophobie, passiert nichts. Und so weiter und so fort. Und niemand reagiert. Es gibt keine Sondersendungen, es gibt keinen Doppelpass, es gibt keinen, zu Toronariga hat es beispielsweise keinen Doppelpass gegeben. Ein bisschen wurde drüber geschrieben. Aber über die Jahre ist nichts passiert.
Das ist übrigens auch, ganz kurz nur, im Tagebuch von Klinsmann einer der wichtigsten Anklagepunkte, die ich nachvollziehen kann, wo er sagt, die Vereinsführung von Hertha BSC hat sich nicht sofort geschlossen, geäußert zum Rassismusvorwurf und zu dem, was beim Spiel passiert ist, hat sich nicht vor den Spieler gestellt, bis am nächsten Tag um 16:30 Uhr ein Statement kam. Das ist, wo man auch so dachte, ja, vielleicht hätte man da auch klarer reagieren müssen, als Verein, dessen Spieler geschmäht wird.
Sowieso. Ja. Und das Einzige, worauf der Fußball reagiert und die Gerichte und die Systeme und so ist Dietmar Hopp. Ja, man, natürlich mache ich da immer und immer weiter. Und natürlich versuche ich da immer und immer weiter dran zu triggern, bis es eben irgendwann so explodiert, wie es jetzt getan hat. Und ich stimme dir völlig zu, Lukas, wenn das alles dazu geführt hat, dass jetzt genauer hingeguckt wird bei Rassismus im Stadion, bei all diesen, bei dann tatsächlich Hass und Gewalt, dann hat sich das schon mal schwer gelohnt. Und es ist ehrlicherweise ein
bisschen gelohnt ist natürlich ein, also Lohn, also
es muss halt am Ende auch mehr passieren. Und ich hatte diese Szene ja nie hier beschrieben. als dass beim nächsten Spieltag die weißen Spieler von Hertha BSC einen schwarzen Streifen im Gesicht tragen und die schwarzen Spieler einen weißen Streifen. Das ist wieder nur
Symbolik.
Das ist nur Symbolik.
Ja, unsere ganze Gesellschaft, die ganze Zeit besteht ja nur aus Symbolik und Aktionismus. So, jeder trägt alles immer irgendwie wie ein Feigenblatt vor sich her, aber so an den Kern diverser Probleme will man dann ja auch nicht gehen, weil man sagt, ja, aber wieso? Wir haben das doch hier mit dem Strich gemacht. So.
Ja, genau. Ja. Ich möchte noch mit den Fähnchen. Ja, wir das mit den Fähnchen.
Machen wir das mit den Fähnchen.
Ich möchte.
Ja, ist ja so.
Wisst ihr übrigens, ein lustiger Side-Effekt, Side-Aspekt. Ich habe gestern meiner Frau die Geschichte erzählt. Ne?
Welche Geschichte?
Ne, das hier mit Ultra, was gerade im Fußball passiert ist. Und hab versucht zu erklären, wie das alles so entstanden ist. Und bin so quasi biografisch an dieses Thema rangegangen. Und irgendwann so nach 10 Minuten sagt sie zu mir, ich glaube, du hast noch nie so eine langweilige Geschichte erzählt.
War die noch langweiliger als Mickeys Free Now Geschichte von vorhin?
Jetzt reicht es.
So, pass auf, aber ich habe es euch gestern Abend noch geschickt, weil Mike die wunderbare Überleitung schon hier einfach auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, der Hopp, der ist ja jetzt auch schon alt und so. Mhm. Wahnsinn, ich habe gedacht, wenn man immer denkt, es geht nicht noch schlimmer, dann kommt noch Franz Josef Wagner.
Natürlich.
Und wir bleiben uns natürlich selbst treu und runden die ganze Geschichte ab mit
natürlich.
Lieber Dietmar Hopp. Ende April.
Du liest es jetzt schon wie Lieber Dietmar Hopp.
Du darfst jetzt auch mal. Ende April werden sie 80. Mit 80 streichelt man Enkelkinder, guckt auf sein Leben zurück. Sie sind ein 80-jähriger Mann, der gehasst wird. Ihr Gesicht ist im Fadenkreuz. Hurensohn werden sie genannt. Hurensohn verzeihe ich. Wir Fußballfans schreien Wichser, Blinder, Arsch. Der Fußball hat eine derbe Sprache. Das Fadenkreuz ist schlimmer als schlimm. Das Fadenkreuz bedeutet, schieß auf ihn. Dietmar Hopp ist der Sohn eines Lehrers, der SA-Offizier war. Er ist ein Junge der deutschen Geschichte. Vater Nazi, Sohn mit Fragen, Abitur, Diplom-Ingenieur, Gründer von SAP, dem ersten IT-Unternehmen. Dietmar Hopp wurde einer der reichsten Deutschen und der größte Mäzen Deutschlands. All sein Geld gab er zurück in die Krebsforschung, in seinen Fußballverein, wo er als Junge spielte. Dietmar Hopp hat nichts falsch gemacht. Ihr Ultra-Fans tut nichts Gutes. Hass ist nichts Gutes. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
Der Dietmar Hopp, der hat den Krebs geheilt.
Ist einfach toll, oder?
Übrigens, schöner Aspekt noch einmal von Kimbo Weiß.
Ja.
@KimboWeiß.
Kimbo Weiß,
Kimbo
okay.
Wiese. Also Twitter auf jeden Fall.
Ja.
Auf unserem Post hin, wie so die Meinung unserer Hörer aussieht.
Ja.
Schreibt sie, maskiert in der Kurve, Banner hochhalten ist nicht besser als anonym Bullshit twittern und ich weigere mich zu glauben, dass die Kurve so plump ihre Kritik los wird. Das ist natürlich ehrlicherweise auch ein Aspekt, der gar nicht so falsch ist. Ne? Also dieses maskiert das zu tun, finde ich dann ehrlicherweise irgendwie auch immer so ein bisschen, wo ich denke, also entweder stehst du dazu.
Aber ist das nicht nur Mundschutz jetzt im
Moment? Ja, stimmt, das sind Sachen, die genau, die haben einfach, das ist auch eine geile Idee, wenn du sagst so, ja Leute,
zum Mundschutz.
Ist jetzt wegen Corona jetzt, da muss ich auch ein bisschen auf mich aufpassen. Also Menschenmengen meiden, aber das ist ein Mundschutz. Ist auch eine große Idee. Ja. Übrigens muss man vielleicht auch dem einen oder anderen nochmal erklären. Leute, der Mundschutz ist für diejenigen da, die es haben, damit sie andere nicht anstecken. Durch den Mundschutz kriegst du, also du hast keine Chance, es nicht zu bekommen durch den Mundschutz. Es ist dafür da, dass Leute nicht andere anstecken. So.
So.
Ja, nee, wirklich. Also muss man auch ab und zu mal sagen. So. Übrigens, wir fangen jetzt mal, also wir haben ja, naja. Ja, sorry Leute, ich muss weg.
wir haben uns so gefreut, ey.
Ich habe eine interessante Personalie gehört, weil wir den Namen Alexander Nübel gerade schon mal fallen ließen. Also wir haben den Namen fallen lassen, Nübel hat den Ball fallen lassen.
Ja,
also
nicht nur fallen lassen, war ja, wie wurde es verglichen? Ich habe irgendwo den Vergleich, er probierte ihn zu fangen, aber er entglitt ihm wie ein glitschiger Aal.
Ja, so, es war auch da natürlich wieder Ausweis tiefer Verunsicherung. Mir tut er auch erst einmal leid. Mhm. Und
wann kommen übrigens die sich jetzt lustig gemacht haben, wann kommt eigentlich von den gleichen, der Tweet zum Gedenken an
Robert Enke.
Robert Enke?
Ja, ja. Nein, es ist ja klar, also auch da, was die, also du wirst im Fußball, Stichwort Emotionen, eine gewisse Häme und Schadenfreude nicht wegkriegen und das ist auch völlig okay. Ich meine, das ist auch anderen Keepern schon passiert, ne? Klaus Reitmeier, Pieplitzer, wir alle denken an legendäre
Pannen Olli Reck
und Manuel Neuer hat auch schon den einen oder anderen Bock dabei. Es wird halt nur interessant, weil, wie gesagt, wir blicken hier halt eben nicht auf einen noch sehr jungen Keeper mit wenigen Bundesligaspielen, sondern auf den Spieler, der beim FC Bayern über kurz oder lang Manuel Neuer verdrängen soll. Und der Druck scheint extrem hoch. Und ich hoffe, dass David Wagner ihn jetzt im Pokal gegen die Bayern spielen lässt. Denn das ist jetzt der neuralgische Punkt, an dem sich auch für Nübel einiges beweisen wird. Denn schlimmer und größer kann der Druck nicht sein als jetzt im nächsten Spiel. Und er wird selber sehen, wie er damit umgeht. Entweder er knickt jetzt komplett ein, weil fürchterlicher geht's ja nicht mehr, oder er geht aus dieser Situation tatsächlich gestärkt heraus. Also für ihn sind das jetzt Tage großer Erkenntnis. Worauf ich aber eigentlich zurückkommen wollte, ist, weil man natürlich jetzt da sitzt und sagt, ah ja, und der soll jetzt Neuer verdrängen oder was? Wie soll das denn sein, wenn er da hinkommt und Neuer ist Stammkeeper? Wie will der den denn verdrängen? Ich habe gehört, dass Nübel nur deshalb zum FC Bayern wechselt, weil Neuer angeblich nach der Saison gar nicht mehr da ist. Und unter dieser Voraussetzung kam diese Verpflichtung überhaupt erst zustande, weil halt eben auch der Berater von Nübel gesagt hat, okay, dann
aber
können wir uns das vorstellen.
Wo geht ein Manuel Neuer
ich,
hin?
Ich hörte von Turin.
Ah, das
was natürlich, wenn man eine Minute darüber nachdenkt, erscheint es einem gar nicht so dumm, denn er würde ja auch zur Altersstruktur von Juve passen, auch zur gesamten Philosophie des Vereins.
Vor allen Dingen ist Turin von München nur 3 abgeriegelte Städte weit weg.
Ja.
Aber ich habe ganz, ganz interessanten Fakt heute im Kicker gelesen,
ja.
Den habe ich sofort hier umkringelt.
Ja.
Nübel hat im Moment weniger Spiele, als Neuer damals zu 0 Spiele hatte.
Oh.
Bevor er zu Bayern gewechselt ist.
Okay.
Also nochmal, Neuer hatte zu dem Zeitpunkt seines Wechsels zum FC Bayern München mehr zu 0 Spiele für Schalke absolviert, als Nübel überhaupt jetzt Spiele für Schalke. Und das ist schon, das rückt das in Perspektive.
Ja.
Ist das Thomas Schmidt oder unser Tommy Schmidt,
nee,
der irgendwann
ist,
mal hier in den Podcast kommen
das,
soll?
Also das ist Thomas Schmidt.
Das
Thomas
Telefon
Schmidt,
klingelt.
Thomas Schmidt kennst du aber auch, von Florida TV,
genau.
Hier,
ja.
Von Baywatch Berlin.
Ja.
Falls
ja.
Übrigens mal jemand Interesse hat, es ist derzeit der lustigste Podcast, den man hören kann.
Baywatch Berlin?
Baywatch Berlin. Also okay. Neben Gemischtes Hack wirklich, ich habe selten erlebt, dass ich in einem Podcast im Sportstudio bin und 3-mal eine Übung abbrechen muss, weil ich dabei einfach so am Geier bin.
Gehst du auch schon ins aktuelle Sportstudio?
Hast du das Torwartschießen abgebrochen oder
Leute,
was?
Leute, ich kann euch, und das ist eine perfekte Überleitung, ich muss euch etwas sagen, ich bin froh, dass ihr es von mir erfahrt. Ich habe einen Anruf gehabt von Pit Gottschalk und er hat mich eingeladen.
Nicht in den Doppelpass.
In den Sport 1 Doppelpass.
Und?
Ja, jetzt müssen wir.
Hat er dich vor oder nach Jan-Henrik Uschetzki eingeladen?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hab nicht schon vorm Hallo gesagt, ist dieser Anruf nach oder vor Jan-Henrik Uschetzki?
Das mache ich immer so.
Aber es ist folgendermaßen: Also, Leute,
wollen wir abstimmen?
Ich und alle, die unseren Podcast hören, wissen, ich habe keine Ahnung vom Fußball. Das ist ein Problem, wenn man im Doppelpass ist, irgendwann. Und deswegen möchte ich, was guckst du denn so?
Achso, du musst einen Kopfhörer aufziehen.
Deswegen möchte ich euch bitten, ist mir wirklich wichtig, ihr müsst mir jetzt einfach helfen. Deswegen habe ich, bis ich dort bin, irgendwann im April, eine Rubrik für euch eingeführt.
Fit für den Doppelpass mit Lukas und Mike.
Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst mich fit machen für den Doppelpass. Ihr müsst mir jede Woche, ihr müsst mir Tipps geben. Ich sitze doch da.
Vor allem, pass auf, willst du meinen ersten Tipp wissen? Willst
Tipps
du meinen ersten
jetzt.
Persönlichen
kann
Tipp?
Noch mal, nee, ja, kann
noch
einmal
nochmal.
Noch
ja, dann mach ich nochmal die Kopfhörer.
Warte, also nochmal den, bitte.
So, Achtung.
Tipps für den Doppelpass mit Lukas und Mike.
Gott, ist das blöd.
Es ist so großartig. Ich habe so viele Stunden mit dir in Castrop verbracht.
Ja.
Du musst dich ganz langsam an alkoholfreies Bier gewöhnen.
Scheiße,
das ist das Erste.
Ja.
Inhaltlich kommen wir dann noch dazu.
Wieso, die trinken gar keinen Alkohol da? Die labern so einen Quatsch.
Und ja, das nee, ohne die bestehen Alkohol. Doch darauf, dass alkoholfrei ist. Deswegen hat Mario Basler immer vor der Sendung, der verdünnt im Grunde genommen jetzt im Laufe der Sendung nur den Alkohol, den er vorher. Also es ist eine.
Das ist eine These, ne?
Stimmt, das ist eine These. Aber es ist wichtig, übrigens auch jetzt, also künftig unter dem Hashtag Fit für den Doppelpass.
Ach, toll. Das ist super.
Bitte ich auch euch, liebe MML-Ultras, also uns mir auch Tipps zu schicken, was ich zu beachten habe im Doppelpass. Auch ruhig mal ein bisschen Taktik erklären.
Heißt das, du hast schon zugesagt?
Naja, ich habe schon Interesse bekundet. Wir haben aber noch keinen Termin. Ich habe gesagt, ich komme nur, wenn Marcel Reif auch da ist.
Achso, aber du gehst nur einmal hin, du wirst nicht der Ersatz von Marcel Reif.
Nein, aber ich werde, so viel verspreche ich euch, liebe Fans, wenn ich in der Sendung sitze, dann wird Marcel Reif nicht der Einzige sein, der anständig gekleidet ist. Pass da könnt auf, ihr
dann,
euch drauf
dann
verlassen.
Schon mal gleich aus der Rubrik lustige Fakten.
Ja.
Ja. Am Wochenende hat Köln 3:0 gegen Schalke gewonnen.
Ja.
Marc Uth war in einem Mantel zugegen, den auch wir beide hätten tragen können.
Stimmt,
im Stadion.
Wobei er war heller.
Ja, war ein bisschen heller, aber ja. Ich fand, das war eine gute Reminiszenz an unseren Stadionbesuch bei Hertha gegen Dortmund.
Bei Jades, so wie der aussah, hat er bei Jades 2.200 Euro für gezahlt.
Und apropos Zahlen. Köln hätte tatsächlich, und das wusste ich gar nicht, ich dachte nur, es war klar, dass er nicht spielt und dann ist das so dann wurde das auch unter der Woche als Gentleman's Agreement gelabelt. Natürlich Bullshit. 500.000 Euro hätte Köln zahlen müssen, wenn Marc Uth gespielt hätte.
Wirklich?
Ja, das ist das teuerste Gentleman Agreement seit langer Zeit.
Ja, und davon muss ich mehr wissen. Da musst du mich, ja, Mike, jetzt lass es, also Lukas liefert, aber was ist mit dir? Du musst mir Sachen erklären.
Ich könnte dir zum Beispiel sagen, es gibt Spieler mit 12 und mehr Toren und Assists in den europäischen Top-Ligen.
Ja.
Könnte ich dir anbieten. Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Jadon Sancho und, jetzt kommt's, Philipp Kostic.
Ja, aber was habe ich denn davon, wenn ich über die, also ich muss da... Also
wenn es um Eintracht geht zum Beispiel. Ja,
pass auf, ich kann dir ein bisschen was über Hertha-Spieler erzählen. Ja. Salomon Kalou, 35, zu alt und satt, kein Mehrwert. Dodi Lukebakio, 22, großes Talent, aber nicht leidensfähig, gekauft für 20 Millionen, aber eher unter der Rubrik Fehleinkauf von Preetz. Marius Wolf, 24, Leihspieler von Dortmund, super Einstellung, sollte man kaufen, Sternzeichen Cottbus. Ah nee, das habe ich dazu geschrieben. Und dann Mehrwert erzeugen. Wir sind nämlich top vorbereitet.
Ja.
Du darfst das natürlich sofort übernehmen. Ich übergebe jetzt die heiligen Schriften, 22 Seiten, von Henning Feins Sportbild an Micky Beisenherz, den Mann, den Sie kennen, von NTV und vom Doppelpass.
Ja, bald. Ey, du musst wirklich, ich brauche dich da als Knopf im Ohr. Also, liebe Fans, ich sag's nochmal, fit für den Doppelpass, Hashtag. Ihr müsst mir Tipps geben, was ich beachten muss, wenn ich in den Doppelpass gehe.
Pass auf, ich kann dich aber fit machen für Pit Gottschalk, weil ich habe ja monatelang mit Thomas Gottschalk gearbeitet. Also auf dem, da weiß ich ein bisschen was.
Wollen wir uns ins Publikum setzen und Mario Basler im Fadenkreuz hochhalten? Oder soll ich...
Finde ich eine gute Idee.
Ja, so, Helmer, du Hurensohn.
Gute Idee. Mach's mir doch jetzt nicht kaputt.
So, jetzt mach's doch mal gut.
Ja. Also, die Klinsmann-Tagebücher, wo haben die eigentlich gefunden? Also,
Faking Klinsmann, ich wollte eigentlich...
Faking Klinsmann.
Eigentlich hätten wir diesen Podcast Faking Klinsmann.
Also interessant ist ja tatsächlich, das ist ja das Tagebuch des Jürgen Klinsmann.
Ja.
Und er schreibt ja von und über sich in der dritten Person.
Ja, es ist in der dritten Person und wenn man sich die Grammatik anschaut und auch die Intonation, ist es geschrieben von Mark Terenzi. Also anders kann ich es mir nicht erklären.
Ja, er ist halt schon so, ich bin zu lange in den USA.
Es ist im Grunde genommen sind die Tagebücher, die sind, das ist ein Lothar Matthäus. Also das ist ja genau ein Lothar Matthäus.
Ja, ja, das ist klar. Das waren, damals hatte Klinsmann sich noch über die Veröffentlichung von Tagebüchern in der Sportbild aufgeregt. Und bereits 25 Jahre später, hat sie die Planung, die Vorbereitung auf die Rückrunde, für die Michael Preetz verantwortlich ist, ist eine Katastrophe. Also toll, der ledert halt einfach über, was sind das jetzt, 22? Das finde ich am besten auch. Nach dem letzten Spieltaggespräch, Klinsmann, mit Gegenbauer, Erwartung, Bilanz, der Vorrunde, positive Stimmung, unter anderem auch mit der Bitte, dass Jonathan, Klinsmann, als dritter Torwart nach Berlin zurückkehren soll, abgelehnt. Ja. Und also das auf... Unfassbar. Was ist dein Lieblings? Die Geschäftsleitung
muss sofort komplett ausgetauscht werden.
Ja, und ihr habt noch so gegeiert letzte Woche, als ich den Hitler-Vergleich aus der... Da lese ich diesen Hitler-Vergleich aus der Taz vor. Ja. Ich habe auch direkt mit Uli Hannemann, der den ja verfasst hat, natürlich, gesagt, sag mal, da schreibst du einmal einen Hitler-Vergleich, kriegst eine Woche lang auf die Fresse und dann finden die Tagebücher von dir, ja, die der Kujau nicht gefälscht hat.
Ja, das,
ne,
Geile an der Sache, da hätte der Taz-Artikel danach natürlich wunderbar,
ja,
funktioniert.
Und das, ja, das Geile ist aber, wenn Helmut Dietl es verfilmt hätte, dann natürlich als Stunk.
Ja, natürlich. Übrigens, es gibt ja eine Lüge in Kultur, die auch das Vertrauensverhältnis der Spieler mit Brez zerstört hat. Also die Frage, es liest sich natürlich ein bisschen wie das Gefasel eines Geisteskranken. Mhm. Jetzt muss man nur fragen, ist er der Wahnsinnige, der die Wahrheit spricht? Also was ist dran?
Es ist ja, ich habe ja auch extra hier mitgebracht als Anschauungsmaterial die BZ und den Tagesspiegel von einem Tag später, wo sofort von allen Berliner Medien, die ja sehr nah dran sind, ja, an Hertha BSC, der Faktencheck gemacht wurde und ist Konsens.
BZ ist aber nicht das Magazin von Silke und ist nicht die Zeitung von Silke und Holger, ne?
Nee.
Das ist die, wie heißt
die? Das ist die Berliner Zeitung.
Ich dachte immer, die BZ wäre die Abkürzung für Berliner Zeitung.
Aber sie heißt BZ.
Ja, ja, verstehst du? Jetzt weiß ich das auch.
Das ist die Bingo-BZ, ne?
Also BZ, ja, ist sowas in Hamburg, die Morgenpost. Genau, das sieht auch eigentlich genauso aus. Berliner Kurier, BZ, ja, das ist...
Ist das nicht auch Springer-BZ?
Ich glaube ja, nicht.
Da, wo die Bingo-Zahlen immer drauf waren.
Ja, die Bingo-Zahlen.
Ja, da sind immer die Bingo-Zahlen. Und hinten ist dieser Cartoon, mit diesen zwei nackten...
Ist gut
weiß
jetzt.
Es nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist natürlich der Konsens unter den Sportreportern, ich habe ja ein paar Jahre in der Sportredaktion des Tagesspiegel verbringen dürfen, ist natürlich jeder, der seit 20 Jahren oder auch nur seit 10 Jahren Hertha BSC begleitet und der in den 11 Jahren Michael Preetz weiß, dass wir auch zwei Abstiege hatten in der Zeit und weiß, dass Hertha BSC im Durchschnitt auf Platz 12 stand in dieser Zeit und dass mit Dardai die große Langeweile eingekehrt ist und das eigentlich der größte Fortschritt war in all den Jahren unter Preetz, weiß, dass das der provinziellste Hauptstadtclub der Welt ist. Der ist geführt wie ein Provinzclub. Das ist immer schon das Problem gewesen. Da passiert nicht viel. Und du hast was sehr Eigenes. Und dafür muss man West-Berlin kennen. Du hast diese West-Berliner mit Gegenbauern. So, du hast diese West-Berliner Seilschaften. Mhm. Du hast so klassisch, was man Kölsche Klüngel nennt, hast du in West-Berlin ja auch. Das ist relativ...
Wobei Preetz auch Düsseldorfer ist, ne?
Ja, gut. Ja, stimmt. Aber du hast dieses... Da sind alte, eingefahrene Strukturen. Und ich kann schon verstehen, dass der Klinsmann da hingeht und sagt... Klinsmann, ich drehe jeden Stein um und dann passiert was. Aber A, muss er sich informieren, bei welchem Verein er sich in den Aufsichtsrat setzt und dann auch an die Seitenlinie. Und B, da die Wahrheit tatsächlich in der Mitte liegt, ist der Rest natürlich übles Nachtreten. Also du kannst ein paar Missstände aufzeigen, aber doch nicht in der Form. Mhm. Und dann, und daran störe ich mich am meisten, irgendwie ist das ja zur Sportbild gekommen.
Ja,
und die werden es nicht, es wird nicht einer in seinem Rucksack in Hamburg im Park verloren haben. Ja?
Ja.
So, also das kommt ja irgendwie durch. Das heißt, er oder sein Umfeld haben das als Racheakt oder als Rechtfertigung oder wie die BZ schreibt, war das ein Putschversuch. Ja? Haben das durchgesteckt. Mhm. So, da frage ich mich doch, wes Geistes Kind muss man sein, um 22 Seiten dieses Irrsinns so an die Medien zu bringen, weil man muss doch auch wissen, dass man danach komplett verbrannt ist, weil doch nie wieder ein Verein mit dir arbeitet.
Gespräch, gestern im Büro von Preetz gewesen, Gespräch gesucht, habe ihm die Kapsel hingelegt, nach 5 Minuten komme ich wieder rein, der sitzt da immer noch, ja? Also stinkt sauer. Das ist absurd. Also ich meine, es ist sowieso schon klar, dass Klinsmann nicht mehr als Trainer in der Bundesliga, ich behaupte sogar in Europa arbeiten wird, weil ich meine,
nicht mal beim HSV?
Das will ich nicht ausschließen.
Aber die letzten 3 Wochen haben Lothar Matthäus rehabilitiert. Das ist das Tollste.
Voll
jetzt
und
wieder,
ganz.
Der kann jetzt wieder Greenkeeper im neuen Stadion werden.
Ludwig Klinsmann, die alte Schwaben... Potze.
Moment, wir müssen den Podcast hier unterbrechen.
Natürlich.
Entschuldigung.
Natürlich. Ja. Nee, aber das ist, also ich meine, das ist, also dieses Tagebuch dann zu hinterlassen, das setzt dann wirklich dem Irrsinn noch die Krone auf. Aber die Frage, die ich mir stelle, der ich halt mit der Hertha nun nicht so vertraut bin, ist halt, in welchen Punkten hat er tatsächlich recht? Wo sind sie in Sachen Management, Weitsicht, Kaderplanung und auch Verhältnis sportliche Leitung und Team, wo hat Klinsmann da ein paar Punkte?
Also die alten klassischen Schlachtrösser des Berliner Boulevard oder auch so Tagesspiegelkollegen, die ich kenne, die wirklich seit Jahren da am Trainingsplatz sind und sich dann am Ende die Donuts und die Kaffeebecher noch in die Lederjacke stecken, die werden sagen, wenn er schreibt, der Club ist in seiner Struktur immer noch ein riesiger Tanker, der jeden Tag die gleiche Route fährt, unabhängig von Wind und Wetter, während die Konkurrenz längst in Schnellbooten sitzt. Mhm. Ist das kein schlecht gewähltes Bild? Das würde jeder unterschreiben. Oder
das
auch,
hast du ihm doch geschrieben. Du hast das auch.
Oder auch, ja, der alte Dampfer Hertha, da sind wir wieder, ne? Nein, und auch, was ich auch interessant fand, und das würde auch, glaube ich, jeder unterschreiben. Übrigens, ich nenne jetzt keinen Namen, ein Kollege beim Tagesspiegel hat immer bei Interviews mit Michael Preetz immer davor gefragt: So, Herr Preetz, in welches Auge soll ich Ihnen denn heute gucken? Das war immer die erste Frage, um das abzuklären, weil er ja so leicht durch die Brille an dir vorbeischaut. Das war gängiges, so fingen die Interviews an mit Michael Preetz. Die Geschichte ist aber, wenn er sagt, der Club hat keine Leistungskultur, weiß ich nicht, aber nur Besitzstand denken und es fehlt jegliches Charisma in der Geschäftsleitung, dann ist das erstmal auch nur eine Bestandsaufnahme.
Das ist wirklich gemein, das kann man Preetz nun wirklich nicht vorwerfen, dass er mangelndes Charisma hätte.
Ja, ich wollte so, also da ist ja echt so, es mufft ja so ein bisschen. Ja, also die alte Hertha mufft, die wirkt oft so ein bisschen auch wie wer das kennt, das Trainingsgelände in dieser alten Kaserne ist so, es hat irgendwie, es ist das alte West-Berlin, was da immer noch rausdampft aus jeder Pore. Mhm. Und es war ja auch die Hoffnung von mir, dass wenn Klinsmann kommt und Winters, dass sich das ein bisschen ändert.
Entschuldigung. Bitte in die Armbeuge.
In die Armbeuge.
Ja, toll, ja. Lukas, jetzt sind wir alle dran.
Das ist ja super. Das schneiden wir raus. Ja. So, und es war so, meine Hoffnung war, dass die ja gut zusammenspielen können, dass sozusagen der Erneuerer trifft und die profitieren voneinander. Das hat jetzt so gar nicht geklappt. Mhm. Und es ist wirklich schlimm, dass sich die Großteil der Fans jetzt nach der Langeweile unter Pal Dardai zurückgesehen. Ne?
Ja, das ist bedauerlich.
Und noch eine ganz kurz, Mike, noch eine Sache. Ich finde auch, alles okay, wenn du das, wenn du mal so eine Bestandsaufnahme machst und die bleibt intern. Das Durchstechen ist die eine Sache. Und was mich aber wirklich schockiert hat, neben der ganzen Anfeindung mit Preetz, da hat er ja eh irgendwie eine Privatfehde zu laufen, ist einfach diese technokratische Auflistung von Mehrwert bei Spielern.
Ja.
So, das hat mich richtig schockiert, weil das wieder tief blicken lässt in den Menschen, in den amerikanischen Menschen, Jürgen Klinsmann.
Ja.
Du meinst, dass das so eine Leistungseinordnung ist.
Ja, dieses Mehrwert. Obwohl ein Mannschaftskamerad von mir sagte, Mehrwert ist zuallererst Marx.
Das werden unsere Fans.
Haben wir Marx?
Das werden unsere
im
Fans.
Fußball-Podcast?
Ja, also Torben Marx, aber der ist zu alt und generiert auch keinen Mehrwert mehr. Schon zu Gladbacher Zeiten nicht mehr der Spieler gewesen, der bei Hertha war.
Interessant, der amerikanische Patient. Jürgen Klinsmann.
Ja. Ich bin auf jeden Fall, ich bin so wenig in diesem Hertha-Thema drin. Ich kann ganz viele Sachen, die da drin stehen und die er geschrieben hat, kann ich irgendwie nachvollziehen, weil das von dem Muff, was du gerade beschrieben hast, das wirkt irgendwie seit gefühlt 10, 15 Jahren. Mhm. Immer wenn man irgendwie Hertha sieht.
Hast du wohl sehr Herpes sagen?
Entschuldigung, ihr habt da wieder so ein Bläschen.
So hat man irgendwie das Gefühl, genau das, was da geschrieben ist. Eben von diesem Muff und irgendwie kriegen die das nicht raus. Und sowieso ist es ja so, dass der Fußball ja, also keiner schafft es ja so sehr in einem solchen Milliarden Geschäft so viele teilweise zwielichtige, teilweise amateurhafte und teilweise einfach dubiose Menschen irgendwie in das System reinzuziehen, wie es der Fußball schafft.
Ich war, wie gesagt, noch vor ein paar Tagen im Grill Royal Essen und neben mir saß Lars Windhorst. Also
hat er dich gefragt? Also ich meine, wenn die Philipp Lahm, guck mal, kommt ja einiges zusammen. Du wirst angefragt für den Doppelpass. Ja. Philipp Lahm soll neuer Berater werden von Windhorst. Hat er dich schon gefragt, ob du Berater wirst für ihn? Ja, fit hätte, machen für Windhorst.
Ich hätte sofort abgelehnt, weil der hatte keine Ohrläppchen. Ehrlich gesagt, sorry, aber...
Ich weiß gar nicht, ob...
Aber was, also...
Ich meine aber eben nicht nur die Leute mit Geld, sondern, also man muss ja auch mal in die mittleren und in die oberen Führungsebenen von Vereinsstrukturen reingucken, ne? Also was da sich teilweise tummelt an Menschen, die es eben dann plötzlich qua, was auch immer, fehlendem Selbstbewusstsein oder fehlendem Selbstdarstellungs- oder zu großem Selbstdarstellungstrieb, die halt den Fußball eben als Bühne nutzen.
Was soll denn das heißen, nur weil ich bei SG Kastrop eingestiegen bin? Also, was soll denn die Scheiße jetzt? Aber werde ich doch wohl mal da so auf der Tribüne sitzen können.
Aber eins würde ich noch gerne festhalten, weil wir in der letzten Woche oder vor zwei Wochen sehr klar gemacht haben, dass die guten Transfers eigentlich von Preetz eingefädelt wurden. Und das wurde auch jetzt mehrfach bestätigt, hatte ich auch in der Sportbild nochmal gelesen und so. Es ist schon interessant, wie sehr Klinsmann all die Spieler, die er angeblich geholt hat, lobt. Mhm. Und die Spieler, die vorher, immer wenn er mit den Fans auf Facebook gechattet hat, Top-Top-Spieler war. Das war ja schon so eine Guardiola-Lobeshymne. Ja, der Top-Top, super Junge, sind jetzt alle Müll. Und das ist ja schon, da siehst du diese komplette Abgelöstheit vom eigenen Tun. Und das fand ich so schwerwiegend bei ihm. Ja, dass man wirklich sieht, dass der jeglichen Bezug zur Realität und zu sich selbst verloren hat.
Und wer immer das durchgestochen hat, also daran sieht man, glaube ich, auch nochmal, dieses Umfeld Klinsmann muss, glaube ich, auch in so einer eigenen Blase leben. Weil,
Wollte da widersprechen.
Absurder oder kann es ja nicht sein, sowas eben an die Presse weiterzugeben, weil du müsstest du sagen, pass auf, Jürgen, das ist hier nicht so gut gelaufen, lass uns jetzt mal, komm, wir.
Du siehst es ja selbst.
Ja, wir, ein bisschen doof gelaufen und auch, komm, ärger dich nicht, wir gehen jetzt zurück nach Kalifornien und wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann aus der mexikanischen Liga mal ein Angebot. Du hattest ja ein Zwei-Wege-Ding.
Stimmt.
Ne? Bundesliga und mexikanischer Fußball.
Was hat der denn
für
wohl
beides hattest du ein Team. Lass uns mal in Ruhe zurückziehen und dann machen wir halt irgendwas in Mexiko.
Ich stelle mir gerade vor, er hatte, also wenn das ist, was er sich für die Bundesliga überlegt hat, was hat er sich denn dann für die Mexikanischen ausgedacht?
Oder er hat's vertauscht.
Wo selbst das Sinaloa-Kartell sagt, das war ein bisschen unseriös, was er da plant.
Teams vertauscht.
Wusstet ihr, dass Pep Guardiola als letzte Station für Sinaloa gespielt hat? Da habe ich jetzt probiert, auf eBay das Trikot mir zu kaufen.
Nach AS Rom oder was dann? Oder wandert er?
Ja, nach Katar so. Er hat doch sogar in Katar gespielt, oder? Guck nochmal nach, Sinaloa, da kann... Pass auf, fit machen für den Doppelpass.
Ja.
Ich rufe dich an.
Warte.
Im Anschluss.
Für den Doppelpass mit Lukas und Mike.
Das ist toll. Nein, also er hat, das sagte mir, und jetzt die Info kommt von meinem Freund, dem Philosophen Wolfram Eilenberger, sagt, guck mal, der Guardiola, der Saubermann, Katar und bei Sinaloa gespielt. Ist auch eine Karriere, oder?
Scheiße. Ja, sowieso.
Nein, aber Klinsmann, es ist wirklich auch eine große Enttäuschung. Und am interessantesten war natürlich, wie die Mannschaft darauf reagiert hat am Freitag in Düsseldorf. Nämlich erst so ein bisschen, was man kennt von einer späten Nationalmannschaft. Ja. Erst hören alle auf Löw und es geht schief.
Ja.
Dann coacht die Mannschaft sich in der Halbzeit selbst, nämlich in Person von Thomas Kraft, der ja sowieso aufgefallen ist,
beim
Training gesagt hat, er muss seinen Mehrwert steigern und deswegen eine Parade nach der anderen gezeigt hat, mit einem Augenzwinkern. Der ist ja aufgestanden und hat eine Kabinenansprache gehalten. Hat gesagt, Leute, und das finde ich richtig geil, das könnt ihr beide nachvollziehen, Leute, wenn das hier so weitergeht in der zweiten Halbzeit, gehe ich einfach vom Platz. Ich habe zwei Kinder, die gucken am Fernseher zu.
Ach, das ist
das hat er gesagt, und das fand ich so an der Ehre gepackt. Und dann haben natürlich die Klinsmann-Spieler, Piątek, und Kunja das Spiel noch gedreht. Nee, also komplett irres Spiel, wo man sah, in der Halbzeit haben wirklich die erfahrenen Spieler sich an die Taktiktafel gestellt und haben gesagt, wir ändern das jetzt mal. Luke Bacchio und Dilros tun raus, die Flügel funktionieren nicht. Wir spielen mit zwei offensiven Außenverteidigern, wir drehen das rum. Und das ist nicht, und das hat natürlich den Nuri auch nochmal geschwächt.
Ich wollte gerade fragen, darf ich kurz fragen, wo Alexander Nuri in der Zeit war?
Alexander Nuri schreibt natürlich jetzt die einzig richtige Geschichte. Er spielt jetzt nächste Woche oder in dieser Woche gegen seinen Ex-Club Werder Bremen. Und ihr wisst, wie es kommt.
Wenn es
kommt. Ne? So, meist muss man ja nicht mehr sagen. Der Fußball schreibt die...
Nee, du musst mir jetzt schon mal sagen, was glaubst du denn, was passiert?
Na, ich glaube, dass Hertha, obwohl ich sehr hoffe auf einen Sieg, dass das irgendwie so ein Stolperspiel wird und dann heißt es natürlich wieder ausgerechnet gegen den Ex-Club, ist sein Schicksalsspiel. Man kennt das ja.
Ja, aber was glaubst du, wie es ausgeht?
Mein Fanherz sagt 2-0 für Hertha,
aber
ich befürchte nach allem, was ist, wird so ein ganz unangenehmes Unentschieden.
Okay.
Mit einem späten Ausgleich, wo die ganze Ostkurve geschlossen auch aufsteht und anfängt zu pfeifen.
Mhm.
Und dann ist die Zeit von Nuri abgelaufen, weil er ist letztendlich nur der klassische Wurmfortsatz von der Klinsmann-Geschichte und ist eh schon angezählt, steht für nichts, hat keinen Rückhalt im Team. Darida, Schelbred und der längst verstoßene Ibisevic haben das Spiel gedreht.
Er ist ein netter Kerl, ich mag ihn. Netter Kerl, der Ibisevic, guter Kerl, zu alt, kein Mehrwert.
Ist übrigens interessant, dass die Torhüter überhaupt keinen Mehrwert haben bei...
Also,
aber keiner.
Jonathan Klinsmann.
Wollte gerade sagen.
Wo ich Smarsh wenigstens für den Namen einfach einen Mehrwert gegeben hätte.
Smarsh, das klingt wie so ein Geräusch bei Batman. Oder Don Martin. So für die Älteren, Don Martin.
Smarsh.
Wie wenn du ein einem so,
bei Batman.
Ja, wenn du so einfach richtig was auf die Fresse ja, haust.
Smarsh. Mit Adam West.
Ja, genau.
Ja, ist ja, West schön. Berlin ist das.
Ja, so, ich bin jetzt aber auch langsam.
Ja, kann ich euch Mehrwerte schaffen?
Na, ich kann oder? Noch einen Mehrwert schaffen für alle, die dachten, die, was nämlich total in den Hintergrund gerückt ist bei dem Spiel in Sinsheim. Mann, sind die Bayern offensiv schlecht aufgestellt, jetzt wo Lewandowski fehlt.
Oh. Ja, stimmt.
Das war ja alle, und das fand ich übrigens, das fand ich aber das Unangenehmste, weil das im Moment sind es ja ganz viel wieder die Bayern, das hatten wir öfter mal auch, seit es diesen Podcast gibt, denen man sehr gerne beim Fußball zuschaut, wo man auch viele Sympathien hat für einen rackernden, irren Thomas Müller, der spielt wie in seiner besten Zeit, der Raumdeuter, ein Serge Gnabry, den man einfach als Fußballer mögen muss.
Ja.
Und dann verletzt sich Lewandowski und die webweite, aber auch landesweite Häme, die sich dann ausbreitet über den FC Bayern. Ich kann das nachvollziehen, ich weiß auch, dass das von irgendwer kommt, aber das hat mir richtig übel aufgestoßen, weil so dieses, ja siehste, und den Müller-Rekord, den kann er jetzt nicht mehr einstellen und mal sehen die Bayern, jetzt sind sie verwundbar die 4 Wochen lang und Champions League, das wird ja dann auch nicht so. Anstatt zu sagen, scheiße, das ist die beste deutsche Mannschaft, die haben wahnsinnig gut performt beim FC Chelsea, wie schade ist das, dass der Lewandowski jetzt verletzt ist und ihm die Chance auch genommen wird, den Müller-Rekord zu brechen wahrscheinlich. Und stattdessen nur Häme, das hat mich richtig genervt.
Finde ich auch, muss nicht sein.
Übrigens, was habe ich dir geschrieben? Kannst du noch an unseren SMS-Verkehr dich erinnern, dass ich gesagt habe, irgendwo stand nämlich eine Verletzung zur Unzeit oder irgendwie sowas. Und ich hatte dir, glaube ich, geschrieben.
Du hast gesagt,
na?
Zur besten Zeit für die Bayern, weil wenn das in der Hinrunde passiert wäre, wären sie jetzt weit hinterm zweiten Platz. Und da hat er recht, weil die Mannschaft jetzt gefestigt ist und das hast du gesehen.
Das ist richtig.
Da habe ich mich, das ist auch hier, lern doch mal von Mike für den Doppelpass.
Ja.
Mal ein paar andere Thesen.
Ja, ist doch richtig so. Ja, genau so was.
Und ruf doch mal meinen Freund Wolfram Eilenberger an, weil der als einziger, der sozusagen, du kommst ja jetzt in Eilenbergsche Sphären, weil du jetzt nicht nur bei Lanz schon oft warst, sondern jetzt auch noch in Doppelpass gehst. Ja. Das ist ja der Gürtel. Ja. Diesen Gürtel hält ja bisher nur Wolfram Eilenberger.
Ich sehe zu, dass ich noch in den Presseclub komme.
Ja.
Und dann noch hier Kika-Club. Setz mich auch noch hin.
Ja. Tigerenten-Club.
Tigerenten-Club, das ist gut. Der Tigerenten-Club, der Dittmar Hopp, der hat den Tigerenten-Club gegründet. Der hat viel getan für die Kinder. Der hat den Hass nicht verdient. Der hat den Hass nicht verdient.
Willst du noch ganz kurz, weil wir gerade bei Bayern waren, willst du noch ganz kurz erzählen, dass du auf Schalke warst und dass das Ganze auch morgen zu sehen ist?
Ich war natürlich vor dem Schalke-Bayern-Spiel im Viertelfinale des DFB-Pokals, war ich in Schalke, um zu erklären, was auf Schalke ist und um im Pott der Sehnsucht nach dem Pott nachzuspüren. Das alles seht ihr morgen auf WeDrive Football.
Warum kommt das so?
Weil ich immer seit unserem bescheuerten Red Bull RB immer nicht weiß, ob ich VW oder Volkswagen sage.
Ich soll Volkswagen sagen. So ist es. Also
WeDrive Football Tailgate Tour.
Ja.
War witzigerweise gestern eine Spalte bei mir im Kreuzwort.
Und ich bin mal sehr gespannt, ob ein Volkswagen kommt, wenn ich mir jetzt wieder einen Free Now rufe. Mit dem ich
mit dem Gutscheincode FußballMML bzw. MML7. Also der Gutscheincode ist MML7.
Und weil die Komplettversager von Schernau es nicht schaffen, meinen Führerschein jetzt endlich mal zu registrieren, obwohl ich ihn eingescannt und gemailt und in der App eingescannt habe, muss ich bis auf Weiteres auf die Dienste von Schernau verzichten und das ganze Geld, die Tausende von Euro pro Monat, gehen einzig und allein an FreeNow. Tja. So. Das seid ihr selber schuld. Ja. Schernau.
Es gäbe übrigens auch noch, wenn du ein Auto hättest. Du hast ja kein Auto.
Ich habe leider kein Auto. Ja. Weiß mal.
Gäbe es auch noch ParkNow. Da kann man nämlich statt sozusagen Geld in die Parkuhr
zu werfen. Hör auf, die jetzt zu loben. Die sollen erstmal schön hier uns Geld dafür geben. Du bist so verrückt. Da nimmst du alles zurück.
Ja, okay, wir schneiden das
aber
alles
Aber Mike Nöcker ist der Vorleistungsträger hier bei MML.
Und wir versuchen jetzt erstmal technische Voraussetzungen zu schaffen. Dafür, dass ich euch beide als Knopf im Ohr habe, wenn ich dann in die traurigen Augen von Marcel Reif blicke, der denkt, mein Gott, Zaunkönige hausen, wo es einst kein Adler warte.
Liebe Fans, wenn ihr Micky Beisenherz beim Doppelpass seht und er fängt an, etwas über 90er Jahre Tennis zu erzählen, völlig aus dem Zusammenhang gerissen, dann dürft ihr dreimal raten, wen er im Ohr hat.
Wusstet ihr übrigens, soll ich euch noch mal ein bisschen Mehrwert geben? Mhm. Wusstet ihr übrigens, dass wenn Häuser gebaut werden, wird die Erde nicht schwerer. Und weißt du warum?
das alles immer schon da war? Warum?
Weil die Materialien alle schon auf der Erde sind.
Du bist ja wirklich ein absolutes Genie.
Oder?
Das reicht's mir. Ich gehe, ich hau ab. Und eins möchte ich was sagen. Als der Rummenigge, ja, ist ja schön, dass er dem Flick, ja, zum Geburtstag einen Stift geschenkt hat, der Karl-Heinz. Aber nur ich, ja, und der Zollbeamte weiß, wie er den Stift ins Land eingeführt hat. Ja, den Kuli. So viel kann ich nur sagen.
Freunde, das
ich habe aber auch wieder, ich habe die Woche auch wieder vergessen. Kurz, ich habe auch die Woche wieder Mails bekommen in meinem Spam-Ordner, wo mir Verlängerung angeboten wurde.
Ja? Hm? Das Superblom-Festival geht mal unter superblom.de, also super und dann Blom mit Doppel-O.
Also Superblom?
Blom, Superblom, habe ich Superblom, Superblom.
Kein Problem.
Wir sind in einem Line-Up mit Miley Cyrus, mit David Guetta, mit DJ Snakes, mit Scooter natürlich auch und eben auch Fußball-MML. Wir treten
und Matze Hirscher.
Wir treten live auf, dort beim Festival. Kommt also alle nach München und besucht uns. Unter superblom.de gibt es Tickets. Im September, am 5. und 6. September.
Wir machen es nämlich wie Mario Barth, wir machen das Olympiastadion voll, aber in München.
So ist es. Genau. Nämlich. Im Olympiapark und im Olympiastadion, Superblumen Festival mit Fußball MML, aber auch hier für die Jungen, für die Kids. Apache 207 ist auch mit dabei. Also alles, was das Herz begehrt, bis hin zu für das ältere Publikum, Fußball MML. So, alles dabei. Alles drin.
Super, da haben wir doch unseren Mehrwert heute gesteigert.
Haben wir, ne? Das muss ich mal sagen. Und ja, und Micky ist natürlich weg. Dabei hätten wir ihm jetzt noch so viel.
Es hat aber auch keiner gemerkt, dass Micky gar nicht hier war und wir ihn nur aus dem Best-of der letzten Sendung zusammengeschnitten haben. Komm, wir gehen ja, jetzt, Mike.
Bringt auch keinen
Mehrwert mehr. Wir müssen noch die Volkswagen-Tailgate-Tour schneiden. Hm. Los.
Genau. Facebook, geht mal auf Facebook, also auf die WeDriveFootball-Seite auf Facebook von Volkswagen. Da erscheint morgen ein wirklich sehr schöner Film, muss man mal sagen. Großes Lob an dich. Ich hab ihn ja schon gesehen oder Teile daraus schon gesehen. Echt schön mal eingetaucht in das Fanherz von Schalke 04.
Ja, meine große Liebe Ruhrgebiet.
Und man weiß ja tatsächlich immer dann, wenn die Quersumme eines Jahres 04 ergibt, dann gewinnt Schalke den DFB-Pokal, so wie 2011, 2002 und möglicherweise 2020.
Sie sind jetzt auch in guter Form. 1:16 Tore in den letzten Spielen.
Nein, super Form. Also vor allen Dingen gerade und es kommen ja auch nur die Bayern. Also nein, Topform. Also es wird auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall klar.
Sehr gut.
Tschüss.
Tschüss. Jetzt habe ich, ganz am Schluss fällt es mir noch ein, habe ich einen ganz wichtigen Aspekt der ganzen Diskussion Hoffenheim-Bayern vergessen. Was wäre denn gewesen, und das lass mal rausgehen, so als Frage, das können dann unsere User und Freunde und Hörer ja gerne mal auf Twitter und sonst wie auf Instagram schreiben oder uns privat mailen. Was wäre denn gewesen, wenn es nicht so klar gestanden hätte, nicht 6:0, sondern 1:1 und es wäre für die Bayern noch um 3 Punkte für die Meisterschaft gegangen und für Hoffenheim wäre auch noch was drin gewesen. Was wäre dann gewesen? Was meinst du, Mike?
Dann wäre das nicht passiert.
Dann hätten sie das nicht gemacht, oder? Nein. Vom Gefühl her?
Nein.
Ich sage ja, Gesten sind immer leichter, wenn es für einen selbst um nichts geht.
So, in diesem Sinne, jetzt aber.
Bevor der im Beisenherz zurückkommt, weil er einen neuen Podcast aufnimmt. Tschüss, Mike.